wenn ich an dieses Wochenende gedacht habe und mir überlegt habe, was kann ich mit euch teilen, da hatte ich zwei Anliegen mit dem, was ich euch gleich erzählen möchte und auch mit dem, was ich dann morgen früh predigen möchte. Ich möchte auf der einen Seite damit auch transparent werden und euch zeigen, was ist auf meinem Herzen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass ihr meinen Weg versteht mit Gott, und ich hoffe, dass das das Vertrauen auch stärkt. Und das andere ist, ich mache mir bewusst, was jetzt so abgeht in euren Herzen und auch in meinem Herzen und im Herzen so ganz vieler in unserem Land. Wenn ich an die Corona-Geschichte denke, wir kommen aus einem freiheitsliebenden Land. Wir haben die glücklichen Umstände, dass die meisten von uns finanziell so aufgestellt ist, dass man das Leben auch gestalten kann und sich Dinge erfüllen kann. Wir können uns an Beziehungen freuen, wir können Musik anhören gehen, ins Theater, wir können Restaurants besuchen. Und das alles ist uns jetzt geraubt und unser Leben ist so eng geworden. Also ich empfinde es zumindest für mich. Ich fühle mich so auf meine Wohnung reduziert und bin jetzt so froh, dass ich die letzten Wochen zum ersten Mal wieder reisen konnte und meine Dienste aufnehmen konnte nach vielen Monaten, sitzend in meinem Büro vor dem Bildschirm, um da mit elektronischen Mitteln mit Menschen zu kommunizieren. Also diese Enge könnt ihr nachvollziehen. Aber auch die Enge im Blick auf die Perspektive. Wir wissen nicht, wann geht's los. Die Enge auch dann der Furcht. Was macht das mit mir, wenn ich mich anstecke? Wie komme ich da raus? Keiner ist sich ja sicher. Und das ist nicht nur eure Furcht, das ist die Furcht auch der jungen Menschen heute. Die Krankenhäuser füllen sich mit jungen Menschen, die betroffen sind, die sehr betroffen sind. Und all das macht uns irgendwie eng und nimmt uns den Horizont, die Weite, das Aufatmen und Durchatmen. Und das brauchen wir eigentlich, da müssen wir etwas entgegensetzen. Und wenn wir uns so eingeengt fühlen, dann hat das manchmal auch Konsequenzen im Blick auf unsere stille Zeit. Ich hatte Phasen, wo ich wirklich keine Lust zum Beten hatte und so stille Zeit hatte. Ich war so eingelullt, schrecklich, so von dieser Enge beherrscht. Und wenn du dann nicht in deinem normalen Tagesrhythmus bist, da kannst du dann auch bis 11 Uhr im Schlafanzug durchs Haus laufen. Wartet ja keiner auf dich oder so. Und dann geht die Disziplin verloren. Das sind wir eigentlich nicht. Wir haben so viel verloren in dieser Zeit. Es geht nicht nur mir so, ja? Ich blamier mich jetzt nicht, sondern beschreibe nur, was ihr auch so erlebt. Und da müssen wir etwas entgegensetzen. Was setzen wir dem entgegen? Die Weite des Reiches Gottes. Die Schönheit und Größe unseres Gottes. Und das hilft uns wieder aufzuatmen und zu sagen, Herr, wenn ich nur dich habe, dann habe ich das, was ich zum Leben brauche. Wir Christen können Corona. Die Gemeinde Jesu kann Corona. Ich sage es mal so ein bisschen verkürzt. Warum? Weil wir mit Christus unterwegs sind. Das ist eine schöne Erfahrung, wenn man ein bisschen Kirchengeschichte studiert. Egal wie die gesellschaftlichen Umstände auch sein mögen. Für die Gemeinde Jesu gibt es immer einen Weg. Sie hat immer einen Weg gefunden, sich in Christus zu stärken und auch Wege gefunden, das Evangelium zu kommunizieren. Wo gar nichts mehr zu gehen schien, weil da mit Polizeigewalt und so Dinge restriktiv beachtet wurden und die Leute in die Käfige gesperrt wurden oder in die Arenen geworfen wurden als Märtyrer und dann starben. Wie sie starben, das waren Predigten, die den Menschen nicht mehr aus dem Ohr weggingen und sie haben sich entschieden für Jesus. Also der Herr findet immer Wege und im Augenblick findet er den Weg, dass wir über Computer, über Internet Alpha-Kurse machen und wie viele Menschen sich über Alpha-Kurse gerade entscheiden für Jesus, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Vor einem Jahr hätten wir alle in der Lukas-Gemeinde gesagt, Alpha-Kurs durchs Internet geht gar nicht. Und dann haben wir es einfach mal angefangen, im Sinne von, Herr, wir probieren es aus. Bist du hier mit uns, initiierst du hier etwas? Und er hat initiiert. Seitdem machen wir einen Alpha-Kurs nach dem anderen. Und zum gerade laufenden Alpha-Kurs hat jemand eingeladen im Dezember, der gerade im letzten Alpha-Kurs zum Glauben gekommen ist. Und dann hat er da so in die Kamera gesagt, Leute, ihr müsst zum Alpha-Kurs gehen. Ich bin da gerade durchgegangen und habe Jesus gefunden. Ich werde jetzt mitarbeiten. Über Internet hat er Jesus entdeckt. Ist das nicht klasse? Der Herr findet Wege für uns. Wir müssen in die Weite denken und uns mit ihm verbinden. Und das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil das so meine eigene Geschichte ist. Aus der Enge in die Weite. Aus dem Reduzierten in die Freiheit. Eure Enge wird jetzt noch einmal getoppt. Und das macht es für euch noch mal herausfordernd, weil es ja auch in dieser Corona-Zeit noch diese andere Engführung gab. Die Engführung der Enttäuschung. Wir haben einen Pastor und der ist nicht mehr da. Gerade da, wo wir Ermutigung gebraucht hätten und einen Hirten, der uns durchträgt, haben wir keinen gehabt. Die Engführung der Enttäuschung, die Engführung des Nichtverstehens, die Engführung der Fragen, ist da alles koscher gewesen, hat die Gemeindeleitung das alles richtig gemacht? Die Engführung der Frustration, das zweite Mal, dass jetzt der Pastor geht. Und wir hatten doch solche Hoffnungen. Ich stelle mir vor, wie das euer Herz eng macht, wie das erstmal enttäuscht. Wir sind doch gestartet mit neuen Erwartungen. Wir erobern die Welt. Jetzt haben wir den Evangelisten und jetzt geht es richtig los. Und auf einmal sind wir wieder alleine. Das kann ganz schön das Herz eng machen. Das kann bitter machen. Das kann uns auf Abstand machen. Das kann uns in das Gefängnis bringen, dass wir keine Erwartung mehr haben, dass wir jetzt unsere Wunden pflegen. Und die ganze Weite und Schönheit ist uns verloren gegangen. Und dem möchte ich etwas entgegensetzen, indem ich heute Abend über den dreieinen Gott spreche. Eines meiner Lieblingsthemen. Oh, das muss ich hier bedienen, Entschuldigung. Das Leben mit dem dreieinen Gott. Ihr seht hier ein Epitaph aus Bremen. Das stellt den dreieinen Gott dar, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und für mich war die theologische Entdeckung des dreieinen Gottes so die schrittweise Entfaltung eines unglaublichen Reichtums in meinem Leben. Und ich möchte gerne darüber reden. Mein Mission Statement, also das, was ich so von Gott gehört habe, was mein Dienst auch an den Menschen ist. Mein Mission Statement sagt im ersten Satz auf, meine Berufung ist das Wecken von Leidenschaft für den dreieinen Gott. Das habe ich zutiefst auf dem Herzen. Ich möchte da, wo ich hinkomme, Lust machen auf den lebendigen Gott. Und er stellt sich eben als der dreieine Gott vor. Und ich möchte das Reich Gottes in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern. Das ist der andere Teil meines Mission Statement gewesen, als ich noch Pastor in Berlin war. Wenn wir an den dreieinen Gott denken, dann steht solch ein Bibeltext wie 2. Korinther 13, 13 vor unseren Augen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein Segensspruch, den wir ja dann auch in den Gemeinden oft zitieren. Es ist der Segensspruch des dreieinen Gottes. Wir bekennen diesen Gott in seiner Vielfalt eben als den Schöpfer und den Vater des Lebens. Das ist euch vertraut, der diese Welt geschaffen hat und der sich in seiner Schöpfung mitgeteilt hat. In der beim Drei-Farben-Gabentest tauchen ja drei Farben auf, die der Trinität zugerechnet sind. Und wenn es da um den Schöpfer geht, um Gott als Schöpfer, dann ist das immer die Farbe grün. kein Wunder, die Grünen haben auch sich grün genannt, weil es da um Natur geht, um Schöpfung geht. Also die Farbe grün steht für den Schöpfer, Gott unseren Vater, den beten wir an. Es geht um Jesus und Jesus ist die Farbe rot, ist auch naheliegend. Wir identifizieren Jesus mit dem Blut Jesu. Blut Jesu ist nicht blau, sondern rot. Es war echtes menschliches Blut, das für uns geflossen ist. Und dann bekennen wir eben den Heiligen Geist. Und das ist die Farbe blau, die Taube als Symbol des Heiligen Geistes, die den Himmel durchzieht, der für uns die Farbe blau nimmt, der in dieser Welt wirkt. Das ist für euch alles vertraut, das haben wir immer wieder gesagt. Ihr wisst um den Vater, ihr wisst um den Sohn, ihr wisst um den Heiligen Geist. Aber ich habe immer wieder entdeckt, dass das noch zu wenig sich widerspiegelt in unserem Leben, dass es zu wenig ein Widerhall findet in unserem Alltag. Und dass wir uns oft verbinden mit einem Aspekt in der Trinität und die anderen eher dahinter verblassen und wir vielleicht sogar mit einem Aspekt, mit einer Person in Gott dann auch auf Kriegsfuß stehen, aus ganz bestimmten Gründen. Und darum ist meine eigene Erfahrung und die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, in ein gesundes geistliches Leben finden wir erst dann hinein, wenn wir von Herzen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist anbeten können und mit ihm zusammen unterwegs sind. Und was das alles heißen kann, das will ich euch bewusst machen in dem, was wir jetzt miteinander teilen. Ich muss alles ein bisschen kürzen. Mach euch hier noch einmal bewusst, dass in den alten Bekenntnissen der Kirche, das dann auch theologisch reflektiert wurde, dieses trinitarische Geheimnis, das Geheimnis der Dreieinigkeit. Die Tatsache ist ja, dass die Bibel uns jetzt keine Lehre der Dreieinigkeit vorstellt und uns jetzt zutiefst nachvollziehbar logisch beschreibt und komplex beschreibt, wie das funktioniert, wie man sich das vorstellen kann. Ein Gott, aber drei Personen. Wie muss man sowas denken? Wie stehen die im Verhältnis zueinander? Also ganz, ganz viele Fragen tun sich hier auf. Ich will jetzt die theologische Diskussion heute Abend nicht führen, nur andeuten, dass es da viele komplexe Fragen gibt. Und die erste Kirche hat sich da aufgemacht, weil die Bibel so wenig darüber sagt und uns nur so Appetithappen hinwirft und meistens auch nur Begegnungen mit dem dreieinen Gott ermöglicht oder mit den unterschiedlichen Aspekten in Gott. Und aus dem, was sie uns dann anbietet, an vielen kleinen Details, hat dann die frühe Kirche diese Lehre der Dreieinigkeit und das Bekenntnis zum dreieinen Gott entwickelt. Vor allen Dingen hier 381 auf einem großen Konzil, wo die Väter sich festgelegt haben, in richtig theologischen Spannungen, die Kirche zerrissen hätte. Und dann kommen da solche Bekenntnisse heraus, die seitdem die Bekenntnisgrundlage für die gesamte Christenheit sind und die in allen christlichen Denominationen Glaubensgrundlage sind, ob es die orthodoxe Tradition ist, die katholische oder die evangelische Tradition. Und das ist auch ein Bekenntnis, das wir als Mülheimer Verband unterzeichnen würden. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Halleluja! Diese Welt hat jemand ausgedacht. Sie ist kein Zufall, sondern dahinter steht eine planende Intelligenz, der lebendige Gott, der nicht an irgendein Schicksal ist, sondern Person ist und dann im Vater dann auch hier sehr vertraute Züge bekommt. Und wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Das war die große Frage, wie wird denn Jesus Sohn? Wird er einfach ein Mensch adoptiert? Oder wie wird Jesus zum Sohn Gottes? Wie kann ich das verstehen? Und hier der Gedanke, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott. Jesus ist Gott von Gott. Licht vom Licht. Wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen wie wir Menschen. Eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Halleluja. Das ist Jesus, Gott. Und wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Nicht ein nebulöses Energiebündel, sondern er ist Herr, er ist Gott, er ist Person, ein Gegenüber, ansprechbar. Er hört, er redet, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht und der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und wie viele Streitereien habe ich mitbekommen in der Gemeinde. Man darf doch den Heiligen Geist nicht anbeten. Es wird doch nur Jesus angebetet. Wenn der Heilige Geist Gott ist, darf ich dann nicht sagen, ich bete dich an, Heiliger Geist? Und die alten Väter, 381, die haben schon gesagt, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und damit kommt eine Weite in unser Leben. Du und ich, wir sind berufen, Gemeinschaft mit diesem unglaublichen Gott zu tun haben, der uns sagt, ich will dich. Ich kürze jetzt einiges ab und möchte mit euch nur durchgehen und kurz entfalten, was könnte das alles für unser Leben heißen. Ich fasse es unter die Überschrift, die drei, oh, da ist es, habe ich vergessen zu schalten, da seht ihr das Bekenntnis. Die Dreieinigkeit, ein Kompass für gesundes Christsein. Ihr seht hier die drei Farbfelder, die grüne Zone, die rote und die blaue Zone. Ihr seht so eine Waage von oben und die Waage soll andeuten, es geht bei diesem Thema um Ausgewogenheit, dass etwas in die Balance kommt. Und das heißt, dass wir ein Vertrauensverhältnis eben zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist entwickeln. Und indem das geschieht, wird unser Glaube gesund und kraftvoll. Zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, wie wir zu einer gesunden Identität als Menschen kommen. Wir sind alle auf der Suche nach dem, wer bin ich eigentlich? Was darf ich von mir selbst erhoffen? Was gibt meinem Leben Wert? Und da hilft uns der dreieine Gott unglaublich. Schaut euch das mal an. Wenn wir auf den Vater schauen, was hören wir vom Vater? Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Was höre ich, wenn ich zum Vater gehe? Geliebt, angenommen, wertgeachtet. Und wenn ich mich selbst verachte und wieder frustriert bin über mich selbst und ich schlage die Bibel auf, lest mal Römer 8, was da steht. Ich darf aber sagen, lieber Vater, ich bin sein geliebtes Kind. Und dann strecke ich mich und sage, Herr, das nehme ich. Ich vertraue dir mehr als meinen Gefühlen. Und ich vertraue dir mehr als die Botschaften der anderen, die mir wieder sagen, dass ich ein Versager bin, dass ich eine Null bin, dass ich sowieso nicht packen werde. Oder was habt ihr alles zu hören bekommen? Also wir brauchen diese Offenbarung der Vaterschaft Gottes, um zu uns selbst zu finden. Ich bin dem Vater 1994 in Toronto begegnet, in so einer ganz persönlichen Begegnung. Hatte ich das beim letzten Mal erzählt? Ich weiß das nicht mehr genau. Ich war da schon lange Pastor, war eingeladen, unterwegs gewesen mit einem Kollegen nach Toronto, wir waren noch an anderen Stellen in Amerika, aber sagt euch Toronto was, 1994, diese ganz wilden Zeiten, und ich wollte das vor Ort sehen, ich wollte mir anschauen, was da so alles kommentiert wurde, ob es sich so verhält, und sitzt da im Gottesdienst und dann kommt da eine Frau nach vorne und hat ein prophetisches Wort. Christianity is a love story. Also die Geschichte der Gemeinde Jesu ist eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinen Menschen. Eine Liebesgeschichte zwischen seinen Menschen und Gott. Und eine Liebesgeschichte von Mensch zu Menschen, die durch Gottes Liebe einander haben in Liebe finden können. Weiß jeder. Man hätte sagen können, das hättest du dir auch sparen können. Aber weißt du, wenn Gott etwas sagen will, dann kann so ein einfaches Wort dich auf einmal in eine Wahrheit und in einen Raum stellen, dass du wie erschlagen bist. Als ich das hörte, ich war sowas von betroffen und überwältigt. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist eine Liebesgeschichte. Und ich darf ihn auch wieder lieben. Ich habe dann Fußbodenhorchdienst gemacht in der Zeit, lag dann da und war ein bisschen weggetreten. Und nach der Veranstaltung saß ich in dem Hotel, in der großen Hotellobby, hinter einer Säule versteckt und betete Gott an. Und dann kam die Herrlichkeit des Vaters. Und ich habe so seine ganze väterliche Liebe gespürt. Und das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Die Tränen sind nur so geflossen. Und in mir hat es gejauchzt und ich wusste mich geborgen in der Vaterliebe Gottes. Es war eine wichtige Erfahrung für mich, weil ich mit meinem eigenen Vater auf Kriegsfuß stand, wo ich vieles nicht bekommen habe, was sich so ein Sohn von seinem Vater erwünscht. Und darum sagte ich vorhin, es gibt ja so auch Erfahrungen, die einen im Blick auf Gott reserviert sein lassen. Und viele haben mit der Vaterschaft Gottes ein Problem, weil sie denken, ja, wenn Gott so ist wie mein Vater und ihre Erfahrung auf Gott projizieren, dann hat Gott verloren. Aber die Vaterschaft Gottes misst sich nicht an unserer Vaterschaft, sondern unsere menschliche Vaterschaft muss sich an Gottes Vaterschaft messen. Und Gottes Vaterschaft ist perfekt. Er ist Gott der Liebe in Person. Darum brauchen wir diese Offenbarung der himmlischen Vaterschaft Gottes. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Wenn wir dann Jesus begegnen, hören wir etwas anderes. Ich habe von Jesus gehört, du mein Sohn, du bist ein Überwinder. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Der Sieg Jesu am Kreuz, sein Sieg über alle Mächte der Finsternis am Kreuz, macht er jetzt zu meinem Sieg. Er nimmt mich mit in sein Heilshandeln. Er will das, was er erworben hat am Kreuz, mir zukommen lassen. Und dann muss ich es nehmen, wenn ich morgens aufstehe, Herr, ich bin heute unterwegs als ein Überwinder, der in deinem Namen die Angriffe des Widersachers überwindet, der die Versuchung der Sünde überwindet. Im Namen Jesu überwinde ich. Im Namen Jesu trete ich auf den Weg des Sieges, den Christus gebahnt hat und der nicht das Ergebnis meiner Anstrengung ist, sondern der einfach nur das Ergebnis des Glaubensgehorsams dem gegenüber ist, was Christus für mich gewirkt hat. Kannst du das mal so für dich sagen? Ich bin eine Überwinderin oder ich bin ein Überwinder? Und das für dich nehmen? Und auch wenn du es anders erlebt hast und dich als Loser fühlst, dass oft dich das andere übermannt hat, dann stehen wir am nächsten Morgen wieder auf. Wir putzen die Krone, die wir am Vortag verloren haben und setzen sie uns wieder auf. Ich bin Sohn und Tochter, ich bin Überwinder und jetzt gehen wir in den neuen Tag hinein. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann bin ich im Heiligen Geist ein Gesalbter, eine Gesalbte. Ist das nur etwas, was so auf den ganz besonderen Leuten zukommt oder die das verdienen? Wir sprechen ja so manchmal, das ist der Gesalbte des Herrn. Das sind die da mit dem Heiligenschein. Das sind die geistlichen Giganten. Wisst ihr, dass die auch alle ganz kleine Brötchen backen? Und dass die auch alle als Sünder vor Gott stehen, dass die alle auch gebrochene Menschen sind, wie du. Und wenn du in ihr Herz schauen würdest, würdest du auch manche Abgründe sehen, wie sie es bei dir sind. Und gesalbte sind wir dadurch, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. 2. Korinther 1, 21, der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, das ist Gott. Und zu wem sagt das Paulus? Zu der Gemeinde in Korinth. Und waren das die Heiligen und die Überflieger, die mit dem Heiligenschein? Doch, sie hatten alle einen Heiligenschein, den des Christus. Aber in ihrer praktischen Frömmigkeit und in ihrem Lebensstil haben sie viel Dreck am Stecken gehabt. Und trotzdem sagt Paulus ihnen das zu. Also, kannst du das für dich sagen? Ich bin eine Gesalbte, ich bin ein Gesalbter, der Christus im Heiligen Geist lebt, er in mir. Und bringt all das, was den Heiligen Geist ausmacht, er bringt es mit sich. Und das kann abgerufen werden, wenn er es möchte. Ich muss ihn nicht herbeizaubern und herbeimanipulieren. Er ist da. Das im Glauben ergreifen. Wie sieht das aus hier? Identität durch den dreieinen Gott. Ist das nicht klasse? Das ist ein Paket, mit dem möchte ich weitergehen. Und all das überwinden, was an destruktivem Denken in mir zu finden ist. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir brauchen die Offenbarung des dreieinen Gottes für unsere Gesundheit im ganzheitlichen Sinne. Kommt was für euch Überraschendes vielleicht. Wir brauchen im grünen Bereich sowas Ungeistliches wie Bewegung und Sport. Gesundes Essen und auch die medizinische Wissenschaft. Ist das was Göttliches oder nur was Menschliches? Nein, das sind Prinzipien Gottes, des Schöpfers. Das ist seine Fürsorge für diese Welt, dass er den Mediziner beruft und begabt, dass er unseren Körper so gestaltet hat, wie er gestaltet ist. Er hat ihn so gemacht, dass Bewegung ihn gesund erhält. Er hat die Vielfalt in der Natur hineingegeben an gesunden Pflanzen und Obst und was nicht alles, damit es uns gut geht. Das ist Ausdruck der väterlichen Güte meines Gottes. Und wenn wir die Natur vernachlässigen und sie uns gleichgültig ist und wir sie einfach nur ausbeuten oder mit unserem Körper Raubbau treiben, dann ist das, ja, was ist das dann? Ja, was denkt mein Vater, der das alles so gut gemeint hat und der möchte, dass ich lebe, dass ich Verantwortung nehme und er hat so viel dafür getan. Also Gesundheit in der grünen Zone, in dem wir uns hier in diesen Kategorien bewegen. Aber das reicht nicht, um gesund zu werden und darum reichen auch all die medizinischen Zuwendungen nicht. Wir brauchen Jesus, ein Leben aus der Vergebung, ein Leben aus reinem Gewissen, ein Leben befreit und erlöst von versklavenden Mächten. Darum brauchen wir Jesus. Was nützt mir der gestellte Körper mit allen Ernährungstricks, die es gibt, wenn meine Seele verkümmert ist und in einem Gefängnis ist und sich das Ganze psychosomatisch auswirkt, und ich mit Depressionen herumlaufe, weil ich die Sünde nicht unter die Füße bekomme, mein schlechtes Gewissen, dann degeneriere ich als Mensch. Psalm 32, Psalm 38, die Bußpsalmen, sie beschreiben den Menschen, der traurig ist, weil er durch Sünde eben gehalten ist. Wir brauchen Jesus, um gesund zu werden. Vergesst das immer, sagt mir Bescheid. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Wie viel Gesundheit, wie viel Energie kommt aus der Kraft der Anbetung, des Glaubens? Was kann geschehen, wenn er die Kraft der Heilung freisetzt und anfängt zu wirken und übernatürlich unter uns wirkt? wenn er sich in der anbetenden Gemeinde bewegt und Menschen berührt und sie tief in ihrer Seele erfasst werden von seiner Liebe oder wie ich erfasst wurde, dann da in Toronto. Das ist der Heilige Geist. Und der kann dann wirken, wenn ich mich ihm öffne, wenn ich das begehre. Ich möchte gesund werden, Heiliger Geist, und auch das von dir bekommen, was du nur geben kannst. Jesus, ich möchte gesunden, indem du bei mir Großreine machst und die Dinge wiederherstellst. Und ich möchte gesunden, Vater, indem ich mich auf das gesunde Leben, das du definiert hast, einlasse. Wir brauchen in unseren Beziehungen den dreieinen Gott, damit Beziehungen gelingen können. Das gilt für euch Eheleute, für euch Eltern, überhaupt da, wo wir Beziehungen leben. Und auch da wieder profitieren wir von Gott, dem Schöpfer, der sich offenbart hat in dieser Welt. Wir profitieren von den Einsichten der Soziologie, der Verhaltenstherapie, der Paartherapie. Und da können wir auch durch säkulare Psychiater und Psychotherapeuten richtig gute Hilfe bekommen. Als ich Theologie studierte und anfing, Pastor zu sein, war das ein No-Go. Da wurde noch ein leidenschaftlicher Kampf gegen die Humanmedizin in diesen Bereichen gekämpft. Das war alles irgendwie satanisch. Das muss alles durch Gebet geschehen. Und der Herr macht das schon. Und das ist eine Verachtung des ersten Glaubensartikels. Gott, der Schöpfer, der schöpferische Prinzipien und Ordnungen offenbart. Und wenn Menschen dem hinterhergedacht haben als Ärzte und Wissenschaftler, dann können sie Heilsames und Gutes entwickelt haben. Und der Psychiater gibt mir gute Medikamente, mit denen ich meine Depression in den Griff bekomme. Und das ist dann nicht Jesus hat versagt. Nein, der Vater hat mir Hilfe zukommen lassen. Ganz natürlich. Aber wir brauchen dann auch Jesus. Wir wissen um unser Gebrochensein. Und da brauchen wir das Vorbild Jesu. Brauchen wir seine Vergebung und seine Versöhnung, um in den Beziehungen wieder neu anzufangen. Wir verstehen uns dann eben im Lichte Jesu neu und wissen, dass wenn ich einen Finger auf meinen Ehemann oder meine Ehefrau weise, drei auf mich zurückweisen und ich Zurechtbrechung brauche und Erneuerung meines eigenen Herzens und eine Überwindung und Heilung meiner Baustellen, um mehr lieben zu können. Und Jesus ist uns da das Vorbild. Und wir brauchen den Heiligen Geist, indem er die Früchte in uns wirkt, diese Charakterveränderungen in uns wirkt, die uns dann angenehmer werden lassen. Und wenn deine Frau dann irgendwie irgendwann sagt, du Schatz, ich muss wirklich sagen, du hast dich so verändert, seitdem du mit Jesus unterwegs bist und diese Gebete sprichst und in die Seelsorge gehst, ich merke, da verändert sich was. Da ist mehr Geduld, mehr Sanftmut, mehr Freundlichkeit, mehr Hilfsbereitschaft. Die Früchte des Heiligen Geistes. Darum brauchen wir diese Beziehung zu dem Heiligen Geist, um in unseren Beziehungen wirklich zu gesunden. Oder in den Entscheidungssituationen unseres Lebens. Wir müssen laufend Entscheidungen treffen. Und wie gut ist es, wenn wir hier trinitarisch unterwegs sind. Und dann erleben wir in der grünen Zone, wieder in dem Bereich, den der Vater verantwortet, Fachleute, die gute Dinge analysiert haben und mit einer fachlichen Perspektive uns guten Rat geben können. Wir können Fakten analysieren, wir können die wissenschaftlichen Methoden, die entwickelt wurden, weil Gott diese Welt logisch geordnet hat und wir die Dinge ableiten können, dann nehmen wir all das für uns in Anspruch. Christen sind nicht wissenschaftsfeindlich, sondern sie begehren Wissenschaft, die Gott hinterherdenkt. Und sie will sich das zunutze machen. Das ist nicht ungeistlich, zum Arzt zu gehen oder zum Berater zu gehen und sich Hilfe zu holen. Aber das ist nicht die einzige Offenbarungsquelle. Wir brauchen dann eben auch die rote Zone, die Bibel, das geoffenbarte Wort Gottes. Und Jesus ist das Wort Gottes. Er hat die Fülle an Weisheit für uns bereit. Und dann schöpfen wir aus seiner Wahrheitsfülle und können abgleichen, was wir in dieser Welt an Informationen bekommen haben, mit biblischer Sicht, mit dem, was Christus uns offenbart hat. Und wir brauchen in Entscheidungssituationen die Führung des Heiligen Geistes. Vielleicht schenkt er tatsächlich einen Traum oder einen Eindruck. So, und jetzt stellt euch mal vor, ich bin hier nicht trinitarisch unterwegs und einseitig, so hyperspirituell. Der Heilige Geist muss mir das zeigen. Und ich treffe meine Entscheidungen nur aufgrund der Träume, die ich habe. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich würde noch andere Hilfsmittel zur Rate ziehen. Was sagt denn die Bibel? Was sagt mein Verstand? Und was sagen Menschen, die gut unterwegs sind, die Weisheit haben? Und das können sogar Nicht-Christen sein, die manchmal weiser sein können als mancher, der mit Gott unterwegs ist. Ist das richtig oder klingt das komisch? Kann sein, wenn sie eben Gott hinterhergedacht haben und sich gut aufgestellt sind. Also spürt ihr, wie rund das ist hier, trinitarisch zu denken und trinitarisch Entscheidungen zu treffen und wie gefährlich es ist, wenn wir nur das eine tun und das andere vernachlässigen, die ganze Komplexität unserer Entscheidungssituationen braucht eben so diesen trinitarischen Ansatz. Was gibt es noch? Fürs Berufsleben brauche ich dieses trinitarische Denken. Eine gute Ausbildung in der grünen Zone, ein Studium vielleicht, Schöpfungsprinzipien, die ich verstehe und die ich anwende. Und ich lerne, Ziele zu stecken, strategisch zu handeln. Ich lerne, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. Alles in meiner Schöpfungsverantwortung, wenn ich vor Gott, dem Schöpfer und Vater, stehe und mit ihm anfange, mein Leben zu gestalten. Dann leben wir nicht nur in so heiligen, abgestimmten Räumen, sondern dann ist diese ganze Welt als Schöpfung des Herrn meine Spielwiese. Und nicht hier der heilige Raum und da draußen die böse Welt, sondern da draußen bewege ich mich im Lebensraum meines Gottes. Amen. Und genieße das, Kunst und Kultur. Ich weiß noch, als die Mauer fiel und ich zum ersten Mal durchs Brandenburger Tor ging, die Straße unter den Linden hoch zum Museums, zur Museumsinsel. Ich bin da die ganze Zeit nur gelaufen. Herr, das ist jetzt alles meins. Halleluja, das ist jetzt alles meins. Um zu sagen, Herr, das ist doch deins. Und wenn ich dein Kind und Erbe bin, dann ist es auch meins. Und das macht mein Leben reich. Und dann sind wir nicht so hyperfromm, dass wir uns von all dem berauben lassen. Ja, ich kann eine Symphonie von Mozart hören und meinem Vater hinterher dankbar sein, auch wenn das kein wiedergeborener Christ war. Da kommt Reichtum und Weite in unser Leben. Aber zum Berufsleben gehört auch Engagement, Hingabe, Selbstaufgabe, Weisheit, Talentförderung, was wir nennen Jüngerschaftsförderung. All das hat uns Jesus vorgemacht. Jesu Vorbild im Berufsleben nachzudenken, nicht nur mein Ding zu machen, ich will möglichst Profit rausziehen aus dem, was ich jetzt hier beruflich mache, sondern ich sehe es immer mit den Augen Jesu und dann sehe ich die Menschen und Jesus hat sich in die Menschen investiert. Dann versuche ich, meinem Kollegen zu helfen, auch wenn er mich vielleicht rechts und links überholt. Aber ich versuche, ihm zu dienen. Das ist wichtiger, als dass ich meine Position behaupte und die anderen alle auf ihren Plätzen haben. Das ist nicht Jesus-gemäßes Leben. Und was würde das die Berufswelt verändern, wenn wir Jesus-gemäß an unserem Arbeitsplatz unterwegs wären? Wir brauchen sein Vorbild. Und wir brauchen den Heiligen Geist im Berufsleben, wenn wir beten und ihn um die Lösungen bitten. Und wenn wir anfangen, die Wunder zu erwarten. Gott kann am Arbeitsplatz Wunder tun, die Tür zu Menschen aufmachen, die wir brauchen. In einer Gemeinde, in der ich unterwegs war, in Seattle, ist die Stadt, wo die ganzen Softwarefirmen sitzen. Da war ein Informatiker, der in einer kleinen Firma an einem Problem saß, das keiner lösen konnte. Und dann ist er nachts geweckt worden und wusste auf einmal, was die Lösung ist. Er ist ins Büro gegangen und hat angefangen zu programmieren und zu programmieren. Ich weiß nicht, wie lange. Am Ende war das Ding fertig und es war ein kleiner Baustein. Als Microsoft mitbekam, was sie da programmiert hatten, haben sie sofort diesen Baustein abgekauft für Millionenbeträge. Und dieser Bruder ist über Nacht Millionär geworden, weil der Heilige Geist ihm im Traum die Lösung des Problems gezeigt hatte. Stellt euch vor, wir erwarten das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Berufsleben. Dann gibt es kein Unmöglich. Dann können wir seine Wunder erleben. Und das macht unser Leben reich und führt uns in die Weite. Das waren schöne Aspekte, oder? Das macht doch Spaß, trinitarisch sich zu entwickeln und jetzt auf die Entdeckungsreise zu gehen. Die Frage nur, wie entwickeln wir einen ausgewogenen trinitarischen Lebensstil? Und das Erste ist, wir müssen unsere eigenen Realitäten und unsere Wachstumsnotwendigkeiten erkennen und unsere Vorbehalte, unsere Ängste, das, was wir noch nicht begriffen haben. Und hier seht ihr so einen kleinen Test. Ich habe ihn da vorne kopiert, den könnt ihr gerne mitnehmen und mal zu Hause für euch durchgehen, um zu sehen, wo ist bei mir Wachstumsbedarf? Wo muss ich noch dem dreieinen Gott auf die Spur kommen, um in diese Balance hineinzukommen, dass mein Leben dadurch noch größer und weiter wird? Mach dir die Gründe für deinen Ist das schon der zweite Punkt? Da ist er jetzt. Mach dir die Gründe für deinen Nachholbedarf bewusst. Wie kommt es, dass ich auf Kriegsfuß stehe mit dem Vater oder auf Kriegsfuß stehe mit dem Heiligen Geist? Wer hat mir da Angst eingejagt? Wer hat mir da die Schauermärchen erzählt, dass wenn ich um den Heiligen Geist bitte, dann eine Kraft über mich kommt und ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin? Und was ist da alles erzählt worden? Wenn du einem Charismatiker die Hand gibst, dann springt ein böser Geist über. Und wenn ich sowas gehört habe, ja, dann habe ich meine Reserven. Dann kann ich nicht vertrauen. Oder wenn ich unreifen charismatischen Menschen begegnet bin, die nicht weise damit umgegangen bin, wenn ich dann mich zurückziehe und das Kind mit dem Bade ausschütte, dann gehe ich segenverlustig. Dann muss ich das wieder in die Balance bringen. Missbrauch von etwas darf uns nicht abhalten, das doch zu gewinnen in Reife und Schönheit, was Gott hier geschenkt hat. Oder stehe ich im Kriegsfuß mit dem Vater eben, was ich vorhin schon andeutete. Also, was sind die Motive für deinen Nachholbedarf, um dann dem entgegen zu können? Dann vertiefe deine Beziehung zum Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Fang mal an, in der Bibel zu lesen, da mit der Konkordanz dir das anzuschauen. Immer in der Fragestellung, Herr, offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, verstehe ich nicht. Lass mich verstehen, wer bist du? Und lass in mir Glauben und Gewissheit aufstehen. Lass mich meine Ängste und Vorbehalte überwinden, denn ich möchte unbedingt in deine Fülle hinein. Und dann erwarte einen Wachstumsprozess. Es kann so etwas Wunderbares geschehen, wie so eine besondere Erfahrung mit dem Vater oder wie ich sie dann auch mit dem Heiligen Geist machen durfte. Aber Gott lässt sich in kein Schema pressen. Der eine macht eine besondere Erfahrung, der nächste erlebt ganz wachstümlich, so zart und leise, Schritt für Schritt eine Veränderung. Das können wir Gott überlassen. Einfach sagen, ich will dich, offenbare dich mir, komm mir entgegen, nimm mich an die Hand. Und dann hat er so vielfältige Wege, sich zu offenbaren. Und dann investiere in den Bereich, den du bisher am wenigsten berücksichtigt hast. Für mich war der grüne Bereich der Bereich, der mir am ferntesten war, weil ich immer von meinen Eltern und in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen gehört habe, alles, was außerhalb von Gemeinde ist, ist gefährlich. Und als ich zum ersten Mal mit der Schulklasse über den Rhein fuhr, um an einer Opernaufführung in Duisburg teilzunehmen, als 14-Jähriger, saß ich da im Reisebus und mir war hundelend, weil mir bewusst wurde, was du jetzt tust, ist nicht im Willen Gottes. du begibst dich auf weltliche Spuren. Und ich habe den Herrn um Vergebung gebeten, dass ich jetzt in die Oper gehe. Und musste lernen, mich auf diese Welt einzulassen, das bewusst zu suchen und den Reichtum zu entdecken, um in die Freiheit zu kommen, in die Fülle des Lebens. Habe ich noch 5 Minuten? Wirklich? Könnt ihr noch 5 Minuten? Denn ich will euch noch ganz kurz zeigen, dass es auch für die Gemeinde so wichtig ist, dass ihr trinitarisch denkt. Na, jetzt taucht es auf. Gemeinde versteht sich, wenn sie sich biblisch richtig versteht, im grünen Bereich vor Gott dem Vater als das Volk Gottes, als das heilige Volk. 1. Petrus 2, Vers 9. Oder als Teilhaberin an der großen Sendung Gottes hinein in diese Welt. Er ist unterwegs in dieser Welt, um diese Welt zurückzulieben, zu sich ins Vaterhaus hinein. Dazu sendet er Jesus. Und hat er gesandt, dann hat er den Heiligen Geist gesandt und der sendet uns jetzt. Und wir verstehen uns als Teilhabe der großen Mission Gottes. Was ist das wunderbar? Ich verlasse das Haus und schaue auf zum Himmel und weiß, mein Vater steht zu mir und ich darf als sein Sohn jetzt hineingehen in diese Welt. Wir als Gemeinde sind gerufen, hier Altdorf zu segnen. Das ist eine heilige Berufung. Wir verlängern das, was Jesus angefangen hat in dieser Welt als Gottesvolk. Das gibt uns Würde, Volk des lebendigen Gottes zu sein. Und dann verhalten wir uns manchmal wie ein Sauhaufen oder wie ein Hühnerhaufen. Und die ganze Würde und Schönheit des Volkes Gottes geht den Bach runter. Verzeiht, was ich da gerade gesagt habe, aber versteht ihr, was ich sagen möchte? Es ist manchmal so mickrig, was wir dann über uns selbst denken und wie wir uns dann auch verhalten. Und wir haben die Würde verloren. Ihr seid Gemeinde des lebendigen Gottes. Das muss euch erfüllen. Und dann verhaltet ihr euch auch wie Menschen, die zu diesem Volk Gottes gehören. In Heiligkeit und Ehrfurcht und in Dankbarkeit Gott gegenüber. So wichtig. Und dann gibt uns Jesus Identität. Wir sind die Braut Christi. Wir sind der Leib Christi. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Da wird es dann auf einmal ganz intim. Ein schönes Bild, die Braut Christi, geliebt, wertgeschätzt, geschmückt. Und der Bräutigam sehnt sich nach seiner Braut. Dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Und Jesus sehnt sich danach, dass wir in die königliche Priesterschaft kommen, dass wir zu Vermittlern werden zwischen Gott und dieser Welt. Und dass ihn in Autorität als Könige, unser Gebet hat Autorität. Und wir treten in den Riss und sagen der Welt, was unser König sagen möchte und sagen unserem König, was die Menschen brauchen in Fürbitte und in diesem Gebet für diese Welt. Identität der Gemeinde durch Christus. Und dann sind wir als Gemeinde die Gemeinschaft der Versiegelten, die Gemeinschaft der Begabten, die Gemeinschaft der Bevollmächtigten. Ich könnte es für alle Aspekte hier Bibelstellen nennen, wo das so deutlich gemacht wird. Wieder kommt eine Würde und eine Schönheit auf euch zu. Und das atmen wir und wir lassen uns nicht berauben. Der Feind hat es gerade geschafft, euch zu berauben. Und ich fordere euch auf, im Namen Jesu umzukehren. Und das zurückzulassen, was da an Blödsinn in euer Herz hineingekommen ist, an Lüge, an Verachtung und an schlechtem Denken. Kommt in eure Berufung. Das ist so schön, was der Herr für euch hat. Lasst uns das nicht verspielen durch Unglauben, durch Bitterkeit. Das ist eines Mannes und einer Frau Gottes nicht würdig. Der Herr schreibt andere Geschichte mit dir und mir. Und das soll die Stadt erleben. Eine Gemeinde, die aufsteht und die Schönheit und Kraft Gottes verkörpert. In Liebe und Demut, im Dienst, nicht im Herrschen wollen und manipulieren und groß auftrumpfen. Verzeiht, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie geht da ein Kampf um euch ab. Spürt ihr das? Kämpft, steht mit auf, dass ihr in eure Berufung hineinkommt. Und jetzt wirklich die letzte Folie. In der Gemeinde orientieren wir uns auch im grünen Bereich an dem, was uns Wissenschaft ermöglicht. Ihr seid mit dem Gemeindetest unterwegs. Das ist ein wunderbarer Test, der ja durch Wissenschaft auch möglich wurde. Wir denken nach über Konzepte wie Gemeindebau. Wir treten auch ein für Umweltschutz. Wir haben auch eine Verantwortung für soziale Gerechtigkeit. Ja, wir fördern auch Kunst und Kultur. Wenn wir es nur mehr tun könnten, wäre das wunderbar. Und die Gefahr ist, dass wir uns zu sehr darauf einlassen, wenn wir nicht das andere mitsehen, dass wir verweltlichen. Die Gefahr des Synkretismus und dann aufgehen in der Welt. Und das ist das Problem in der liberal gewordenen Kirche, die dann politisch wird auf der Kanzel und nur noch diese Umweltthemen hat und all das andere wird verschwiegen. Eine Welt, eine Kirche, die verweltlicht ist, weil sie aus der Balance rausgekommen ist. Wir brauchen die andere Seite und das ist eben die Seite Jesu, die rote Zone, diese Orientierung an der Schrift. Gemeinde ist Gemeinde des Wortes und sie hat den Fokus Evangelisation, Jüngerschaft, ein Leben, das sich orientiert an den Maßstäben Gottes. Aber auch hier lauert eine Gefahr. Die Gefahr des Dogmatismus. Dass ich alles auf die reine Lehre abziele. Dass ich ganz, ganz eng werde. Dass ich mit dem Wort Gottes in die Schlacht ziehe. Dass wir uns hier Wortgefechte liefern und auseinandergehen, weil wir unterschiedliche Endzeittheorien haben und anfangen, den Machtkampf zu spüren. Wer hat denn jetzt recht? Und evangelikale Gemeinden, wenn sie nicht die anderen beiden Aspekte mitleben, die sich so auf Jesus fokussieren, sind hier in der Gefahr, dogmatisch zu werden und den Dogmatismus abzurunden. Dann sind die alle anderen Kirchen falsch, weil sie nicht meine Theologie haben. Und ob die gläubig sind, ist der Pfarrer wirklich gläubig? Kann da jemand als Christ leben? Oder die katholische Kirche haben wir ja ganz vergessen. Das ist Dogmatismus. Wissen wir, was der lebendige Gott im Herzen eines katholischen Priesters macht? Wie viele Menschen in der Messe, auch wenn wir die Messe theologisch nicht gutheißen können, wie viele Menschen da Jesus begegnen können? Aber der Dogmatismus macht uns eng. Wir brauchen die Weite und darum brauchen wir eben auch wieder die Orientierung an dem Heiligen Geist, der uns zu Anbetern macht, der uns Vollmacht schenkt als Gemeinde, der Heilung unter uns wirken will. Und auch hier gibt es eine Gefahr, die Gefahr des Spiritualismus. Wenn alles nur, wenn ich dann so ganz subjektiv unterwegs bin, mein Herr und ich habe die Privatoffenbarungen, ich brauche euch nicht, ich habe ja alles von, ich höre ja den Heiligen Geist so ganz unmittelbar, ich bin im Gespräch mit ihm und ich brauche das alles nicht, ich brauche noch nicht mal die Bibel. Auch das ist, wir haben das gerade hinter uns, eine Bewegung, die in euren Landstrichen besonders stark unterwegs war, war eine Bewegung, die in diese Falle getappt ist. Ich wünsche euch so sehr, dass ihr mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist unterwegs seid, ganz persönlich und als Gemeinde. Und damit in die Fülle Gottes kommt. Es lohnt sich. Amen.